Advent, Zeit der Engel. Heute Morgen beim Frühstück, da hatten mein Mann und ich doch tatsächlich eine Engelserscheinung. Wir guckten so schön aus dem großen Fenster und da sahen wir eine große, helle Lichtgestalt. Dachten wir. Bei näherem Hinsehen entpuppte sich diese Gestalt allerdings als unsere korpulente Nachbarin, die im schneeweißen Bademantel durch den Garten wandelte. Leider kein Verkündigungsengel, obwohl ich ihn ja heute gebraucht hätte. Ich predige nicht über Engel, obwohl ich gerade jetzt heute Morgen dachte, das wäre ja auch ein Thema gewesen, sondern über andere Gestalten, die in der Adventszeit, die in den Texten uns bewegen, über drei Magier. Im Bibeltext nach Martin Luther werden sie die drei Weisen genannt. Und die Geschichte steht im Matthäusevangelium im Kapitel 2 und Friedhelm ist so nett und liest uns den Text.
Da Jesus geboren war zu Bethlehem in Judäa zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, ihn anzubeten. Als das der König Herodes hörte, erschrak er, und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle hohen Priester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm: In Bethlehem, in Judäa. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundigte genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach: Zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir's wieder, dass auch ich dort komme und es anbete. Als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da ihnen im Traum befohlen wurde, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren, zogen sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land.
Ja, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Ihr habt es vielleicht gemerkt, in dieser Geschichte ist Jesus schon geboren, als sie ankommen. Da ist Weihnachten quasi schon vorbei. Aber die Reise dorthin war ja eine sehr lange Reise. Und das Motiv der Reise auf Jesus zu, das hat mich inspiriert, diesen Text für heute auszuwählen. Und diese drei Weisen aus dem Morgenland, so heißt ja die Geschichte so landläufig. Und dieses Morgenland, das ist ja, wenn man es genau betrachtet, genau die Region, die wir heute so als Irak bezeichnen. Die politische Region des Iraks, und ich weiß nicht, was ihr für Assoziationen mit dieser Gegend verbindet. Vielleicht nicht viel Positives. Krieg, Zerstörung, Armut, wirtschaftlichen Niedergang, Fanatismus. Heute Morgen habe ich in den Nachrichten gelesen, dass Palmyra zurückerobert wurde vom IS. Das habe ich kaum glauben können, diese uralte Kulturstätte. Ja, durch Taliban zerstörte Kulturstätten, alles das verbinden wir mit dem Irak, mit dem Morgenland. Ganz anders damals, als dieser Text aufgeschrieben wurde. Da war das Morgenland der Sehnsuchtsort. Im Osten, weit im Osten, da wo die Sonne aufgeht. Ein exotisches Land, da wo die ganz teuren, damals kostbaren Gewürze herkommen. Zimt, Weihrauch, Myrrhe, Kardamom, auch solche Düfte, die wir im Advent kennen und schätzen. das Land des Goldes. Ja, Morgenland, das hört sich schön an. Der Morgenstern ist auch der Stern, der im Osten aufgeht. Wir haben ja gerade das Lied gesungen. Komm, ach komm, du Morgenstern, das ist ein Bild für Jesus. Jesus, der Stern am östlichen Himmel. Und die Sterne sind auch das Forschungsgebiet dieser drei Männer, um die es jetzt geht. Sie leben im Morgenland, sie arbeiten da und sie befassen sich mit einem Grenzgebiet, mit genau der Grenze zwischen Astronomie und Astrologie. Astronomie, die Wissenschaft von den Sternen, fundiertes Wissen wird sozusagen angereichert über die Bahnen, in denen die Sterne laufen, Konstellationen, die eintreten. Und dann die Astrologie, damit haben wir so unsere Probleme. Sterndeuterei. So ein Quatsch ist doch nur was für abergläubige Menschen, die Horoskopen glauben. Die Astrologie ist also die Deutung von bestimmten Sternenkonstellationen. Und diese Magier sind spezialisiert darauf. Sie sind hohe Beamte des Königs, haben eine sehr würdevolle Stellung, sind sehr geachtete Leute und sind mitnichten so Magier, wie wir das uns vorstellen. So Magier sind für uns so Zauberer, die mit Tricks arbeiten und irgendwelche Illusionen hervorrufen. Aber diese Magier sind keine dummen Leute. Sie sind die Crème de la Crème der damaligen Wissenschaftler. Und sie beobachten sehr gewissenhaft und genau mit den damaligen Methoden, den Himmel, den nachtnächtlichen Himmel, und zeichnen ihre Ergebnisse auf und forschen sie auch, forschen und tauschen sich aus, denn schließlich sind sie ja zu dritt. Sie sind Fachkollegen. Und dann forschen sie weiter. Aber es ist nicht genug für sie, physikalische Erkenntnisse zu gewinnen, sondern sie möchten auch wissen, was steckt eigentlich dahinter? Was bedeutet das? Sie sind nämlich davon überzeugt, dass hinter dem, was sich am Himmel ereignet, was sich in den Gestirnen so abspielt, dass dahinter eine verborgene Dimension ist. Eine schöpferische Kraft und eine Macht. Und dass das nur die Oberfläche ist, was da am Sternenhimmel passiert. Und dahinter ist etwas Verborgenes, aber sehr Bedeutungsvolles. Und diesen Sinn möchten sie ergründen. Und sie kriegen so ein paar Hinweise und machen sich auf den Weg weit nach Westen, bis sie in diesem winzigen judäischen Städtchen ankommen und dort ja das finden, wonach sie gesucht haben, den verborgenen Sinn hinter dieser Sternenkonstellation, die sie beobachtet haben. Ein Kind in einer Krippe, Jesus. Ja, wir können jetzt sagen, prima, dann hat sich die Reise ja gelohnt. Tolle Männer, diese Magier, risikofreudig, wagemutig und total hingegeben an ihren Forschungsauftrag. Respekt. Aber was hat das jetzt mit uns zu tun? Sind wir nicht auch solche Suchende, suchend nach der verborgenen Dimension hinter dem, was sich in unserem Leben alles so abspielt? Gerade jetzt auch im Advent. Was ist da nicht alles los? Um uns herum. Wenn wir uns die Krisen anschauen, ne? Täglich passiert irgendetwas. Aber auch im eigenen Leben ist so viel los. Bei manchen ist es sehr viel Arbeit. Irgendwie knubbelt sich das vor Weihnachten. Da muss noch so viel abgearbeitet werden vor Jahresende. Und dann passieren im Leben auch Dinge, die man sich nicht gewünscht hat. Vielleicht Krankheit oder anderer Stress. Oder in der Familie ist irgendetwas, ja, was Probleme bereitet. Dazu die Geschenkesuche, alles das, was zu erledigen ist, zu planen. Und die Innenstädte sind voller Getümmel, Lichter, Musik, ja, Weihnachtsmärkten. Es ist eine dichte Zeit. Wo ist da Gott? Wo ist da diese verborgene Dimension? Und wie kann ich Gott begegnen, der sich meinem Blick manchmal verbirgt? Wir spüren das, ne? Unter diesem ganzen Oberflächlichen, da ist doch etwas dahinter. Ja, da kam mir eine Idee, eine Assoziation zu diesen Magiern. Es gab vor einiger Zeit, das ist schon etliche Jahre her, mal einen richtigen Hype, das heißt eine Bewegung, so ein Trend, das magische Auge. Das waren Bücher und Bilder, die auf den ersten Blick, Gunnar, kannst du das mal anmachen? Oder Aganeta macht das mit einem Klick. Genau. Mal weiter. Ja, ich weiß nicht, ob ihr euch an diese Bilder erinnert. Auf den ersten Blick sieht man nicht viel, ne? Man sieht eigentlich nur durcheinander, bunte Farben. Sieht ganz schön aus, ergibt aber irgendwie keinen Sinn, ne? Also sehr abstrakt. Und dann wurden wir damals aufgefordert, derjenige, der sich damit mal befasst hat, die Augen jetzt sozusagen umzustellen auf unscharf und das Bild so einfach so anzugucken und mit einem Mal, plopp, da ergibt sich daraus ein dreidimensionales Bild. Wir können mal das nächste anschauen, das ist jetzt einfarbig. So können sie auch aussehen, also man sieht eigentlich nur so Pünktchen. Ihr braucht euch jetzt gar nicht zu bemühen, da was drin zu erkennen, denn auf die Entfernung klappt das nicht. Aber, mach mal eins weiter, wenn man sich das anschaut, erkennt man auf einmal, wie sich aus diesem Gewimmel ein Stuhl abhebt. Nicht zu glauben, ne? Mach mal bitte das nächste. Hier, so ein grünes Bild mit schwarzen Punkten. Und auch darin verbirgt sich unter der Oberfläche, das ist ja jetzt flach, verbirgt sich ein dreidimensionales Bild. Diese Stiefel. Ich kenne jemanden, der ohne Probleme diese Bilder sozusagen entziffern kann und dem das riesig Spaß macht. Und den möchte ich jetzt mal ganz kurz interviewen. Das ist nämlich mein Mann.
Ja, Sie haben ja nicht Schwierigkeiten, Sie erkennen es nie.
Nee, also das stimmt. Gunnar, was findest du so toll an diesen Bildern?
Mich fasziniert zu erfahren, dass hinter dieser Oberfläche dann etwas anderes steht und etwas dahinter verborgen ist, das sich dem ersten Blick entzieht.
Also du findest das spannend?
Ja.
Erzähl mal den spannendsten Moment, wenn du da jetzt so ein
Bild... Ja, es gibt auch Beschreibungen, wie man das machen kann, das Bild erstmal so an die Nase halten und dann langsam wegnehmen, dass man das dann erkennt. Bei mir funktioniert das so nicht. Aber ich muss mir das Bild anschauen, auf mich wirken lassen. Und wenn ich das unbedingt jetzt erkennen will, also den Stuhl meinetwegen, der dahinter ist, dann verkrampfe ich mich, dann funktioniert das sowieso nicht. Ich muss es einfach auf mich wirken lassen. Und dann kommt dieser spannende Moment, was du jetzt wohl meinst, dass mit einem Mal aus der Fläche ein Raum wird. Jetzt schaue ich in einen Raum hinein und in dem Raum sehe ich dann irgendeinen Gegenstand. Bei dem ersten Bild waren das im Übrigen 4 Kugeln.
Machst du nochmal zurück, das Bunte?
Also das wusstest du oder das hast du jetzt gesehen?
Das kannst du nachher auf dem Bildschirm, am Laptop kannst du es sehen. An der Wand kannst du es nicht sehen, ja, weil es einfach zu weit weg ist. Also ich habe nachgelesen, die Pupillen, die müssen auf unendlich gestellt sein, sodass du eigentlich durch das Bild durchguckst. Ja? Und dann sind verschiedene Punkte, die auf dem Bild sind, die dann diesen dreidimensionalen Effekt ergeben.
Also habe ich das richtig verstanden? Du wusstest vorher nicht, dass da 4 Kugeln drin sind, sondern du hast einfach geguckt und mit einem Mal waren die da?
Ja.
Super. Okay, danke, Gunnar. Also ich wünschte, bei mir wäre das so. Also ich erkenne weder 4 Kugeln da, ich kann es noch so vor die Nase halten und bei mir klappt das nicht. Darauf komme ich auch noch zu sprechen. Also ehrlich gesagt, ich habe das so lange probiert mit mehreren Bildern und schließlich habe ich gedacht, Mensch, es ist doch viel schöner auf Zalando-Schuhe zu gucken, die sind direkt dreidimensional. Da muss ich mich nicht so ablagen. So. Ja, also ihr könnt das gerne im Anschluss an den Gottesdienst mal probieren. Ich habe hier ein Buch dabei, da sind einige Bilder drin. Wen das interessiert, kann sich da mal dran versuchen. Ja, aber wir können von diesem Sehvorgang eine Menge lernen. Wenn es darum geht, die verborgene Dimension auch in unserem Leben, die verborgene Dimension Gottes wahrzunehmen. Ich möchte mal ein paar Tipps geben, wie wir vielleicht daran gehen können. Gunnar hat gesagt, du kannst gerne wieder das Bild machen. Gunnar hat gesagt, wir brauchen das Bunte am besten, ja, haben wir ein bisschen mehr zu gucken. Gunnar hat gesagt, wir brauchen Zeit. Er braucht Zeit, sich darauf einzulassen. Das geht nicht im Ruckzuckverfahren. Und so ist es auch, wenn wir Gott erkennen möchten. Wenn wir Gott wahrnehmen wollen, brauchen wir Zeit. Da kann man nicht sagen, so jetzt aber und sofort, jetzt habe ich 5 Minuten und jetzt muss mir die große Erkenntnis kommen oder das wunderbare, friedevolle Gefühl oder eine Überschwemmung mit einer überirdischen Liebe. Das kann passieren, aber nicht so oft wird das. Also in meinem Leben ist das nicht so oft so. Aber wenn ich Gott wahrnehmen will, brauche ich ein bisschen Zeit. Was kann man tun? Man kann sich hinsetzen, einen Tee kochen, eine Kerze anzünden und einfach vielleicht mal davor sitzen und die Kerze anschauen, ganz ruhig. Und zur Ruhe kommen. Die Gedanken, die erstmal durcheinander wirbeln, wie so ein Affenzirkus, werden langsam ruhig. Lass dir Zeit. Lies einen einzigen Bibelvers und sinn darüber nach. Strenge dich nicht an, zwinge dich nicht, fordere dich nicht. Das ist hier bei den Bildern ganz wichtig. Wenn ich es jetzt will, dann klappt es nicht. Auch bei Gott ist es so. Sag einfach, hier bin ich, Gott, hier bin ich. Gottes Name im Alten Testament bedeutet, ich bin da. Vertraue also darauf, Gott ist da und du bist auch da. Und das reicht. Vielleicht fragst du ihn, wo bist du denn in dem ganzen Adventsrummel? Wo kommst du in meinem Leben vor? Gott kann dir auf seine Weise einen Gedanken dazu geben, eine kleine Erleuchtung, ein Aha-Erlebnis. Vielleicht erinnerst du dich in dem Moment an etwas, was dir vorher entgangen ist. Zum Bild zurück. Versuche nicht, etwas zu fokussieren, etwas ganz Bestimmtes zu erwarten. Wenn man vorher schon weiß, dass da Kugeln drinstecken, dann erwartet man jetzt, Kugeln zu sehen. Das hilft aber nicht. Die Kugeln kommen dadurch nicht, also in den Blick. Sondern sei absichtslos, sei offen, mache deinen Blick weich. Und so ist es auch, wenn wir Gott begegnen möchten, wenn wir eine bestimmte Erwartung haben, wie ich jetzt Gott erleben möchte. Und solche Erwartungen aus der Vergangenheit, die begrenzen uns ja auch. Wir erwarten genau das. Dann werden wir das vielleicht nicht erleben, weil Gott sich neue Wege sucht. Der Heilige Geist ist kreativ. Also mach dich weich, mach dein Herz weich und offen und sei da und erwarte keinen klugen Gedanken, kein bestimmtes Gefühl, sondern setze dich Jesus aus und dem Wirken des Geistes. Habe Geduld mit dir selbst. Was bin ich mit mir selbst oft ungeduldig? Wenn bei mir was nicht sofort klappt, dann werde ich schon leicht sauer auf mich. Also in meinem Elternhaus war das auch schon immer so, ne? Also wenn es ein bisschen gedauert hat, dann stand schon meine Mutter daneben und sagte, wird's bald? Dieses wird's bald, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon mal gehört habt, wird's bald? Das heißt, es muss zügig gehen. Es muss jetzt flott klappen, wie am Schnürchen. Das muss jetzt fluppen. Wenn ein kleines Kind sich die Schnürsenkel zubindet, wird's bald? Und später dann mit anderen sagen, wird's bald? Kommst du jetzt endlich zu Potte? Ja, aber es ist nicht immer so. Es fluppt nicht immer alles. Und es braucht auch Zeit, bis sich ein Ergebnis einstellt. Es geht nicht alles auf Knopfdruck. Und wenn du hier auf diesem Bild oder später, wenn du mal ein Bild anschaust, wenn das nicht gleich klappt, dann ist das in Ordnung so. Wir müssen es manchmal aushalten, dass nicht alles so fluppt, wie wir uns das wünschen. Und auch, dass wir in unserem geistlichen Leben nicht immer das erleben, wo wir denken, ja, das sollte jetzt aber sein. So gehört sich das für einen Christen, der schon seit 20 Jahren oder 10 Jahren oder einem Jahr oder 50 Jahren Christ ist. Halte aus, was jetzt ist, und halte es Gott hin. Manchmal verbirgt sich Gott und wartet auf den richtigen Zeitpunkt, sich zu zeigen. Aber manchmal verbergen auch wir uns vor ihm. Manchmal verberge ich mich. Wieso kriege ich das dann nicht hin? Jeden Tag in der Bibel zu lesen, was man doch eigentlich sollte, so eine Erwartung gibt es. Da sind diese Schuldgefühle sich dann einstellen. Jetzt habe ich diese Erwartungen nicht erfüllt. Ach du liebe Zeit. Und wir verstecken uns und ziehen uns zurück. Das ist mit dem sich selbst verbergen, ist ja eine uralte Sache, wird uns schon im ersten Buch der Bibel erzählt, wenn als Adam sich vor Gott versteckt hat. Adam und Eva haben sich verborgen vor Gott. Wie ist das mit dem Verbergen bei uns? Vor allen Dingen dann, wenn wir unseren Vorstellungen, wie man als Christ leben sollte, nicht genügen. Wieso kriegt man es nicht hin, täglich ein paar Minuten für Gott freizuräumen, zu beten oder eben eine Geschichte in der Bibel zu lesen? Wieso kriegt man es so schlecht hin, XY zu vergeben, obwohl man doch weiß, vergeben ist dran und das ist wichtig? Wieso überhaupt kann manch einer gar nicht so richtig glauben, dass Gott ihn oder sie mag? So wie wir gerade sind. Wir sind manchmal mehr überzeugt von unserer Unzulänglichkeit als von Gottes Güte und Barmherzigkeit. Und da stellen sich diese Schuldgefühle ein. Und dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug und ich sollte längst woanders stehen. Und dann ist die normale Reaktion Rückzug und man verbirgt sich. Und wenn ich mich verberge, ist vielleicht Gott schon da, aber ich habe mich verborgen und kann Gott nicht so sehen. Gott wartet auf den passenden Zeitpunkt, sich zu zeigen. Und der ist dann da, wenn du rauskommst aus deinem Versteck, dich nicht verbirgst, sondern so da bist, so gerade wie du bist. Wenn man sich mit anderen zusammen ein solches magisches Bild anschaut, dann kriegt man ziemlich gut mit, wenn der andere sein Aha-Erlebnis hat, diesen Plopp-Moment, diesen magischen Moment, wie Gunnar sagte. Auf einmal ist dann das dreidimensionale Bild da und man kriegt das mit. Wow, jetzt ist es da, da ist die Freude, ne? Diese spontane Begeisterung und Faszination. Ich habe das oft genug mitgekriegt bei meinem Mann. Ja, jetzt hat er wieder ein Bild entziffert und ich sehe nichts. Mir erschließt sich die verborgene Dimension leider nicht. Ja, warum klappt das bei mir jetzt nicht? Was nehme ich bei mir jetzt wahr an Reaktion? Frust, Ärger, bin sauer auf mich selbst, Neid und so ähnliche Sachen, Wut. Ja, auch das ist wichtig, das wahrzunehmen. Wenn ich Gott nicht spüre und erlebe, was macht es mit mir? Werde ich sauer auf mich? Werde ich neidisch auf Bruder XY oder Schwester XY, die von tollen Erfahrungen mit Gott berichten in ihrem Leben, die hier vorne stehen und sogenannte Zeugnis geben, also eine Erfahrung mitteilen? Und bei mir ist eigentlich alles normal. Ja, das ist wichtig, so da zu sein mit den Gefühlen, die sich dann auch einstellen. Auch die nicht so schönen Gefühle, Neid, Wut, Frust, Ärger. Im Warten auf Gott erlebe ich mich ganz als der Mensch, der ich bin. Manchmal ungeduldig, manchmal fordernd mir selbst gegenüber, frustriert, beleidigt auch. Warum zeigt mir Gott nicht seine Gegenwart ein bisschen stärker? Warum macht er das Problem nicht weg in meinem Leben? Warum heilt er denn nicht? Und dann kann es sein, dass man sich zurückzieht. Wenn du das von dir selber auch kennst, dann ist jetzt die Chance, werde ehrlich vor dir selbst. Denn du darfst das jetzt alles wahrnehmen, rauslassen, loslassen, anschauen, dieses Fordern, die Ungeduld, das sich vergleichen mit anderen, diese innere Unruhe, wo wir uns doch nach Ruhe und Frieden sehnen. Du darfst ruhig werden und einfach nur da sein vor Gott. Das ist für mich auch Advent. Diese Unruhe zu spüren, alle wollen was von mir. Es wird unglaublich viel verlangt und ist sehr viel zu tun. Und auch meine Sehnsucht nach Ruhe, nach einfach dasitzen mit einer Kerze, einem guten Wort, einem Text oder der Bibel oder einfach nur so in Gottes Gegenwart dasitzen. Und dann erfahre ich, es ist ein Geschenk, wenn sich dann in einem magischen Moment Gott zeigt. Und das kann im Alltag sein, in kleinen Dingen. Auf einmal öffnet sich diese Dimension hinter dem Alltagsgetriebe und Gott blitzt auf. Ich erkenne zum Beispiel, er ist in der Schülerin, die sich mir in ihrer Not zu erkennen gibt. Gott ist das Funkeln des Raureifs auf der Wiese, wenn ich zur Arbeit gehe. Oder Gott ist in diesen kunstvollen, wunderbaren Eisblumen auf dem Autofenster, wie Martina gestern Morgen freudestrahlend feststellte, bitterkalt. Man muss das Eis kratzen und da sind diese wunderbaren Blumen. Auch da ist Gott drin. Gott ist in der kuscheligen Wärme meines Wohnzimmers und schenkt mir diesen gemütlichen Advent oder diesen gemütlichen Platz. Gott ist in den liebevollen Augen meines Mannes. Gott ist im albernen Gekreisch der Kinder, die Uno spielen. Ja, Lebensfreude pur. Gott ist in dem ruhigen Züngeln der Kerze, die das Dunkel erhellt. Und dann blitzt gleich die Erkenntnis auf. Gott ist in dem Kind, das vor 2000 Jahren in einem Stall zur Welt kam. Und es ist der gleiche Gott, der auch heute in mein Leben kommt und da ist und schon da ist. Und er ist der helle Stern, der an vielen Stellen meinen Alltag zum Funkeln bringt. Ich wünsche euch, dass diese Adventszeit für euch zu einer magischen Zeit wird, wo ihr dieses magische Auge entwickelt und zu Magiern werdet, die jeden Tag mindestens einen von diesen magischen Momenten erlebt. Denn Gott verspricht uns, wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen. Im Buch der Chronik steht das. Und zurück zu unseren drei Magiern. Da sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und sahen das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Das wollen wir jetzt auch machen. Und nach einer kurzen Zeit der Stille wollen wir Gott anbeten und wir können ihm dabei ehrlich unser Herz öffnen. Da sind nämlich unsere wahren Schätze drin. Amen.